The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 28. Mai.
Der ehemalige deutsche Botschafter in Russland, der hat gesagt, er nennt das eine neue hybride Kriegsführung.
Eine hybride Kriegsführung zur Destabilisierung der anderen europäischen Länder.
Mit dem Ziel, Angst zu erzeugen.
Russland gegen die Ukraine und den Westen. Wenn man die allgemein gültigen Spielregeln der Genfer Konvention zugrunde legt, dann spielt Russland alles andere als fair. Doch leider kann man hier nicht wie im Sport eine Zeitstrafe verhängen und den Rüpel auf die Strafbank schicken. Nein, der Fiesling verlässt in diesem Fall den Platz nicht. Wir sind ja auch nicht auf dem Spielfeld, wir sind auf dem Schlachtfeld. Doch das moderne Schlachtfeld ist mit dem vor 80 Jahren beispielsweise im Zweiten Weltkrieg nicht zu vergleichen. Damals sagte der russische General und Militärstratege Georgi Isasson, man solle den laufenden Krieg als Trainingslager und Forschungslabor für den nächsten Krieg begreifen. Zitat, jede historische Periode ist geschwängert mit einer neuen Form der Kriegsführung. Zitat Ende. Dieses Credo wurde verinnerlicht und die Art der Kriegsführung auf russischer Seite in den vergangenen Jahrzehnten ständig verändert und verfeinert. Eine Studie des Modern War Institute an der US-Militärakademie West Point, da wo die Elitesoldaten der USA ihre Ausbildung genießen, eine solche Studie kommt zu einem Schluss, den Putin nur als Lob begreifen kann. Zitat, trotz der zahlreichen und auch offensichtlichen Defizite, die russischen Streitkräfte in der Praxis aufweisen, sind sie auf konzeptioneller Ebene ihrer Zeit voraus. Zitat Ende. Und das unterscheidet eben Putins Kriegsführung von der Kriegsführung der Roten Armee zu Stalins Zeiten. Da ist zum einen der Drohnenkrieg. Moderner geht's gar nicht. Aus Mensch gegen Mensch wird Mensch gegen Maschine. Es ist ein Drohnenkampf, der den Krieg womöglich entscheidend verändern wird. Hohe Effektivität, geringer Verlust von Humankapital. Hier liegt Russland vorn. Die NATO will reagieren und die Anrainerstaaten, insbesondere Litauen, Lettland, Estland, Polen, Finnland und auch Norwegen, planen jetzt eine sogenannte Drohnenmauer. Diese Drohnenmauer steht bzw. fliegt entlang der russischen Grenze.
Seit gut einem Jahr gilt es das Sendeverbot für Russia Today, kurz RT. Die EU hatte gegen die ausländischen Ableger des russischen Staatssenders Sanktionen verhängt, weil diese immer wieder Falschinformationen und Propaganda in Umlauf brachten.
Russia Today und Sputnik verloren zwar durch die EU-Sanktionen an Bedeutung. Russische Staatsmedien und Pro-Kreml-Stimmen haben sich allerdings auch vor der Invasion in vielen Randgruppen als vertrauenswürdige Quelle bereits etabliert. Der Informationskrieg gehört zur modernen Kriegsführung der Russen heute dazu. Gerade in Nordafrika und auch in Lateinamerika ist die Reichweite von Russia Today noch immer signifikant hoch. Im eigenen Land setzt Putin auf die Einschränkung der Pressefreiheit. Außerhalb nutzt er die Freiheit der Medien, um die öffentliche Meinung zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Ein weiterer strategischer Unterschied zur herkömmlichen Kriegsführung der Roten Armee: Migration und damit auch die Migranten selbst werden als Waffe eingesetzt. Der Militärexperte Professor Carlo Marsala von der Bundeswehrhochschule in München sagt dazu in einem Interview:
Hunger, Flucht, Vertreibung, das ist alles Teil der russischen Kriegsführung, um in unseren Gesellschaften die sozialen Spannungen zu erhöhen und damit sozusagen die Regierungen unter Druck zu setzen, die Ukraine dann doch nicht so stark zu unterstützen, wie es gegenwärtig erfolgt.
Zu alledem kommen noch die gezielten Cyberangriffe wie im vergangenen Jahr auf den SPD-Parteivorstand. Die Außenministerin von den Grünen griff in die etwas ernstere diplomatische Klaviatur.
Staatliche russische Hacker haben Deutschland im Cyberraum angegriffen. Das ist völlig inakzeptabel und wird nicht ohne Konsequenzen bleiben.
Fazit: Der Krieg gewinnt damit an Komplexität und auch an Totalität. Das Wort Kriegskunst steht bei uns auf dem Index und besitzt in Russland zynisch aber wahr, einen ausgesprochen guten Klang. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wie kommt man eigentlich in diesen Podcast? Naja, zum Beispiel, indem man fleißig ist und besser als alle anderen. So wie Lara Emily Lekutat. Sie hat ihr Abitur mit der Sensationsnote 0,8 bestanden und ist anschließend Bildungsinfluencerin geworden. Mit der heute 19-Jährigen spreche ich jetzt gleich über Lernen und Selbstmotivation.
Ich glaube, es hilft jedenfalls, Vorbilder zu haben, auf jeden Fall.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt stellt die neuesten Pläne von Elon Musk vor. Und vor 90 Jahren wurde ein historisches Geschwisterquintett geboren. Und außerdem staunen wir heute Morgen. Wir staunen, dass eine deutsche Serie, die sich gar nicht deutsch anfühlt, in 120 Ländern auf Platz 1 von Prime Video es geschafft hat.
Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Diese junge Frau heißt Lara Emily Lekutat. Auf YouTube erklärt sie effiziente Methoden für etwas, vor dem viele Menschen Angst haben und das aber irgendwann eben doch mal tun sollten, das Lernen nämlich.
Ich werde das Ganze in drei Kategorien aufteilen. Und zwar einmal die Kategorie Klausur. Also was kann man jetzt genau für oder vor einer Klausur machen, um eine gute Note zu erreichen? Dann was kann man im Unterricht machen, um dort Dinge besser zu verstehen, besser Englisch zu lernen?
Lara Emily Lekutat ist 19 Jahre alt und sie hat einen starken Beweis erbracht. Den Beweis nämlich, dass sie weiß, wie es geht mit dem Lernen. Sie hat ihr Abitur mit unglaublichen 0,8 als Note bestanden. Und weil ihr YouTube nicht genug war, da hat sie jetzt auch noch ein Buch geschrieben. Bestnoten ohne Stress heißt das, mit minimalem Aufwand zum 1-0 Abitur. Naja, ihre Tricks und ihre Tipps für schnelles Lernen, die dachte ich, die könnten für uns alle, nicht nur für Schülerinnen und Schüler, für Studenten und Studentinnen, einfach für uns alle hilfreich sein. Einfach, wie steigert man eigentlich die Lust am Lernen? Und das erzählt uns diese junge Frau jetzt. Einen schönen guten Morgen, Lara Emily Lekutat.
Guten Morgen.
Wir sprechen heute über das Lernen, das Ihnen ja nicht so leicht gefallen ist. Sie waren eigentlich eine schlechte Schülerin, kann man das so sagen?
Ja, genau. Ich war eine schlechte Schülerin, beziehungsweise ich hatte damals in der Grundschule fast gar keine Motivation für das Lernen. Ich glaube, wir kennen das alle, wollen keine Hausaufgaben machen, gehen nicht gerne in die Schule und genauso war ich damals auch. Bis ich irgendwann in der 9. 10. Klasse gemerkt habe, hey, das Lernen kann auch Spaß machen und ab dann wurde alles einfacher.
Und dann haben Sie tatsächlich ein Abitur geschafft, stimmt das? Besser als 1?
Ja, genau. Ich habe ein Abitur mit der mathematischen Note 0,8.
0,8. Glückwunsch erstmal dazu. Ist ja noch nicht so lang her. Wann war das?
Genau, danke schön. Das war letztes Jahr, 2023.
Und dann sind Sie gleich geschäftstüchtig, wie Sie ja offenbar sind, in das Geschäft als Bildungsinfluencerin eingestiegen und haben ein Buch gemacht, das auch noch ein Bestseller ist. Aber was ist eine Bildungsinfluencerin eigentlich?
Ja, also das Wort Influencerin mag ich auch nicht so gern, weil das mittlerweile so negativ konnotiert ist, aber das heißt ja einfach beeinflussen. Und ich habe seit mehreren Jahren einen YouTube-Kanal, auf dem ich meine Lernmethoden veröffentliche und habe dann auch letztes Jahr angefangen, ein Buch über meinen Schulprozess zu schreiben und über die guten Noten. Und damit ja, beeinflusse ich die Leute, aber will ihnen vor allem helfen, gute Noten zu erreichen.
Gibt so eine Formel erstmal für das Thema Motivation. Mhm. Wir gehen ja beide davon aus, die meisten Menschen sind nicht dumm. Aber können sich tatsächlich in dem Alter nicht motivieren. Aber wie schaffe ich das?
Ja, definitiv. Also ich gebe viele Workshops an Schüler und da ist das größte Problem immer die Motivation. Wie fange ich an? Und ich dachte früher auch, ich muss auf Motivation warten und irgendwann wird sie kommen und dann bin ich motiviert und fange an mit dem Lernen. Aber dann habe ich realisiert, dieser Motivationszyklus, der ist eigentlich eine Lüge und der ist eigentlich andersherum. Sprich, wir müssen einfach anfangen mit einer Aufgabe, auch wenn es nur für 2-3 Minuten ist. Und dann durch das Erfolgserlebnis, durch das Erfolgsgefühl stoßen wir Dopamin aus und dann kommt die Motivation und dann haben wir Lust, was zu machen.
Ja, aber so weit kommt man ja gar nicht. Ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit. Man erfindet alle möglichen Aufgaben, die jetzt dringlicher, bis hin zum Aufräumen des Zimmers, dringlicher zu erledigen sind, als nur nicht das Buch aufzuschlagen mit dem Lerninhalt.
Definitiv. Alles wirkt auf einmal spannender. Und deswegen habe ich für mich die 10-Minuten-Methode entwickelt. Die 10-Minuten-Methode geht so, dass ich mir sage, ey Lara, du lernst nur für 10 Minuten, dann hörst du wieder auf. Also ich gewähre mir diese 10 Minuten und lasse mich dann auch danach wieder aufhören, wenn ich keine Lust mehr habe. Aber das Ding ist, danach, nach 10 Minuten, habe ich immer Lust weiterzumachen, weil ich dann eben merke, hey, so schwer ist es gar nicht. Und ich sitze jetzt schon mal hier mit den Büchern und irgendwie klappt das ja und dann mache ich immer weiter nach 10 Minuten.
Wo ist das Handy in dieser Zeit? Die große Ablenkung heute ist ja TikTok und andere Reels, Shorts, wie auch immer sich die Dinger nennen. Es blinkt und blitzt auf dem Handy und man ist abgelenkt. Wo ist das Handy bei dieser 10-Minuten-Methode?
Das Handy ist im Flugmodus und in einem anderen Raum am besten.
Das ist tatsächlich eine der Grundvoraussetzungen, dass das Handy muss weg sein, oder?
Ja.
Und dann die Motivation. Wie entwickle ich Motivation? Muss ich mir vorstellen, dass ich später was ganz Tolles bin, dass ich später wie Michelle Obama bin oder wie der amerikanische Präsident oder wie ein Nobelpreis? Hilft das, wenn ich mir sowas vorstelle, auch wenn das super weit weg ist?
Ich glaube, es hilft jedenfalls, Vorbilder zu haben, auf jeden Fall.
Welches Vorbild hatten Sie?
Was ich auch in meinem Buch erwähnt habe, ist tatsächlich eine Serie, und zwar Gilmore Girls. Da gibt es die Rory Gilmore, die auch so super akademisches Mädchen ist, das total motiviert ist. Und das hat mich immer motiviert, weiterzulernen.
Das ist die Abteilung Denke groß und erreiche Größeres?
Genau.
Was macht man, wenn man für Kunst oder Musik so gar kein Gefühl hat, kein Rhythmusgefühl, kein Farbgefühl, wenn man diese Fächer zum Beispiel einfach hasst?
So ging es mir genauso mit Kunst und Musik tatsächlich. Und was mir geholfen hat, ist mir trotzdem Dinge rauszusuchen, die ich in der Hand habe. Also gerade bei Musik irgendwie Stücke, wie man, also Analysen, Parameter und mir die vorher zu überlegen, sie auswendig zu lernen und mir eben diese Dinge, die ich auswendig lernen kann und die ich in der Hand haben kann, vorher festzulegen.
Okay, das heißt, Sie haben das Lernen ein bisschen betrieben. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie eine Militärakademie? Also wirklich sehr preußisch und Disziplin, ist das so ein Wort? Disziplin taucht nicht auf bei Ihnen, aber ist das heimliche Wort dieses Buches, oder?
Disziplin jedenfalls, ja.
Gut, viele, wenn sie keinen Bock auf Lernen haben und die Noten auch immer schlechter werden, machen zwei Dinge. Erstens Nachhilfe, also sozusagen einen Lernpartner sich zu organisieren. Hilft das was?
Ja, auf jeden Fall. Also Nachhilfe ist super. Ich hatte auch zusätzlich Unterricht in Spanisch genommen, als ich wusste, dass meine mündliche Abi-Prüfung in Spanisch sein wird. Einfach nochmal, um da reinzukommen, das mehr zu üben und dort nochmal eine Vertiefung zu haben.
Und das verlagert nicht sozusagen wie fast so ein Outsourcing den Prozess des Lernens auf eine andere Person und erspart einem die Mühsal. Kann man sich diese Mühsal mit einem Nachhilfelehrer wirklich ersparen oder ist das eine Erleichterung?
Ja, es ist auf jeden Fall eine Erleichterung, würde ich sagen. Gerade auch, weil man noch Personen hat, die man fragen kann, was nicht versteht, was ja doch ziemlich schwierig ist, sonst sich selbst irgendwie beizubringen und zu erklären.
Okay, und die andere Methode, das Ganze mit der Mühsal des Lernens zu umgehen, ist vielleicht, dass man sich auf das Betrügen verlegt, dass man sich die Aufgaben vorher besorgt, dass man sich Spickzettel in die Hose, in den Ärmel, auf der Toilette deponiert. Tausend dieser Dinge, über die ja Schüler auch gerne sprechen und im Internet findet man auch gerade dazu zum Betrügen eine ganze Menge. Was halten Sie davon eigentlich, den einfacheren Weg zu gehen?
Also davon halte ich gar nicht, zumal das ja auch oft entdeckt wird und gerade im Abitur hat das wirklich fatale Folgen, wenn das rauskommt. Und zum anderen geht es ja auch gerade darum, auch wenn das Thema vielleicht gerade nicht spannend ist, diese Methoden zu lernen, zu wissen, wie kann ich mir Wissen aneignen, wie kann ich das Lernen an sich ausführen und das geht nun mal nur, wenn man richtig lernt.
Das heißt, Lernen im Sinne auch von auswendig lernen?
Leider das auch, ja.
Und am Ende lockt dieses gute Abitur und dann, warum haben Sie es gemacht? 0,8 ist ja eine Wahnsinnszahl. Mhm. Haben Sie auf die geschossen sozusagen? War das Ziel besser als 1?
Eigentlich gar nicht. Also mein Ziel war doch 1,0, eben weil ich ja schon lange diesen YouTube-Kanal habe mit meinen Lernmethoden und viel darüber recherchiert habe und auch irgendwie zeigen wollte, ja, diese Methoden funktionieren und es klappt, so ein gutes Abi zu schaffen. Und letztendlich, ja, bin ich über das Ziel hinausgeschossen.
Und jetzt, wie geht's weiter?
Jetzt studiere ich gerade Jura in Berlin.
Verstehe. Das war das Ziel auch schon vorher oder ist das erst danach gekommen mit der Überreichung der Abi-Note?
Nee, das war schon länger mein Ziel tatsächlich.
Und wie geht's dann weiter? Auch das ist ja Lernen, zunächst mal um des Lernens willen und dann?
Ja, genau. Es ist ziemlich viel Lernen gerade. Und wenn ich dann hoffentlich irgendwann mal Juristin bin, habe ich sehr, sehr Lust, Interessen zu vertreten von Leuten, vielleicht auch in die Richtung Medienrecht, was ich ja aktuell mache.
Verstehe. Nun gibt es ja auch den Fall, ich habe alles verstanden, alles gelernt und alles im Prinzip drin, als Schüler, als Student jetzt auch, als Studentin und dann kommt die Prüfung und alles ist weg. Ich bin wie erschossen im Kopf. Wie gehe ich damit um?
Genau das hatte ich auch, ich glaube, in meiner Mathematik-Abiturprüfung tatsächlich. Und was ich dann gemacht habe, ist mir zu überlegen, was waren eigentlich unsere Themen im Unterricht? Und ich habe dann eine Liste im Kopf geschrieben mit den jeweiligen Themen, die wir eben im Unterricht behandelt hatten. Und geguckt, okay, welche Aufgabe könnte gerade von mir gefragt sein? Wenn man also so eine Bestandsaufnahme macht im Kopf und sich überlegt, was vielleicht einschlägig sein könnte, findet man oft die Sache und das ist wieder so ein kleiner Gedankenanstoß von außen.
Wer uns zuhört heute Morgen, der könnte ja denken, es ist für alle machbar. 0,8 ist hier geboten, man muss nur fleißig lernen, dann schafft man das schon. Aber wie geht man um, wenn man es nicht schafft? Wie geht man um mit Niederlagen?
Ja, zuallererst spielt wirklich super viel damit rein, ein 1,0 oder ein gutes Abitur zu schaffen. Und das ist auch nicht alles in seiner eigenen Hand. Also gerade auch Lehrer, das Bundesland, die eigenen Interessen spielen da wirklich viel rein. Und das ist natürlich nicht einfach, ein so gutes Abi zu schaffen. Und ich hatte auch bei einigen Dingen wirklich Glück. Und ja, wenn ich Niederlagen hatte, habe ich immer gefragt, liegt das wirklich an mir? Was sind gerade meine Schwächen? Wie kann ich daran arbeiten? Also dann auch wirklich produktiv damit umgehen. Aber andererseits auch einfach akzeptieren, dass es Dinge gibt, die man nicht in der Hand hat und dass es okay ist und dass man es nicht auf sich selbst direkt bezieht.
Was mache ich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern? Sie haben ja eine gute Note gemacht, haben sie ein paar andere auch mitgezogen, mit motiviert, einfach sozusagen eine Strahlkraft, vielleicht auch eine Empathie entwickelt, dass andere es auch schaffen konnten, oder lernt hier jeder für sich und kämpft für sich und wir sind im Dschungel?
Nee, ich hatte eine Lerngruppe im Abitur und gerade auch meinen besten Freund habe ich im Abitur kennengelernt, im Geschichtsunterricht tatsächlich. Und wir haben da eigentlich jede Woche zusammen gelernt. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr effektiv.
Und nochmal die Frage, wenn ich es nicht schaffe, was ist dann? Ich falle durchs Abitur, auch das gibt es jedes Jahr, Zehntausende wahrscheinlich.
Ja, das gibt's. Dann gibt es die Möglichkeit, das entweder zu wiederholen, wenn man die Kraft und die Lust hat und vor allem auch ein Ziel hat, was das Abitur braucht. Man kann es aber auch akzeptieren und sagen, man macht vielleicht eine Ausbildung, was ja auch vollkommen okay ist.
Dann bedanke ich mich, wünsche trotzdem, dass es möglichst viele schaffen und Menschen, die uns zuhören und sich an ihnen ein Beispiel nehmen und nach oben raus diese Gesellschaft entwickeln und nicht nach unten raus. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wurde zumindest an der Wall Street gestern nicht gehandelt. Es war Memorial Day, aber Anne Schwedt hat trotzdem aufgepasst. Sie ist uns jetzt aus New York zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, Elon Musk war ja trotz des Feiertages wieder ein Gesprächsthema. Er plant nämlich einen neuen Supercomputer. Erklär uns, was ist das für ein Projekt und warum könnte das interessant für die Anleger sein?
Ja, Elon Musk plant, den weltweit leistungsstärksten KI-Supercomputer zu bauen. Der soll dann das Gehirn sozusagen von seinem KI-Chatbot Grok werden. Musk plant dafür, Insidern zufolge 100.000 Nvidia-Chips zu kaufen. Und bis nächstes Jahr soll das Ding dann laufen. Diese Pläne laufen im Rahmen von Musks KI-Startup xAI. Offenbar will er auch eine Gigafabrik bauen. Nach aktuellen Planungen wäre die KI 4-mal größer als die bisher größte. Erst am Sonntag wurde auch eine neue Finanzierungsrunde bekannt gegeben, bei der Musk 6 Milliarden Dollar einsammelte. Laut offiziellen Angaben soll die KI höchst vorteilhaft für die Menschheit sein. Mit dem Geld sollen jetzt die ersten xAI-Produkte auf den Markt gebracht werden. Es könnte also spannend werden, vor allem für Nvidia als Zulieferer. Aber auch alles, was Musk macht, ist ja für die Anleger höchst spannend hier an der Wall Street.
Und dann sag uns noch, was wird in dieser Woche noch wichtig für die Anleger?
Ja, verkürzte Woche hier an der Wall Street, aber die Anleger schauen weiterhin ganz genau auf alle neuen Daten und Aussagen, die irgendwie Rückschlüsse darauf geben, wie die weitere Zinsstrategie der Notenbank aussieht. Abgesehen davon ist die Berichtssaison so langsam vorbei, aber es gibt diese Woche noch ein paar letzte echt spannende Zahlen von unter anderem Costco, Salesforce, Best Buy, Dell und Birkenstock. In Austin in Texas ist diese Woche außerdem die größte Kryptokonferenz Consensus. Da könnte es auch neue spannende Ankündigungen geben. Unter anderem spricht da Investorin Cathy Wood. Also das könnte dann auch Auswirkungen auf die Kurse der Kryptowährungen haben.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass den Fünflingen Yvonne, Annette, Cecile, Emily und Marie bei ihrer Geburt heute vor 90 Jahren keine Überlebenschance eingeräumt wurde. Auf einer kleinen Farm in der Provinz Ontario in Kanada, da kam der Landarzt Dr. Alan Defoe damals aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Hatte er doch gerade im Minutentakt Fünflinge auf die Welt gebracht. Jedes einzelne der Neugeborenen war nur knapp über 1000 Gramm schwer. Und weil bei so einer Mehrlingsgeburt zumindest damals dokumentiert noch nie alle Babys überlebt hatten, gab er sofort den Auftrag, den Pfarrer zu holen für die letzte Ölung, falls eines der Kinder oder mehrere es nicht schaffen sollten. Doch die Kinder erwiesen sich als sehr, sehr robust und nach einigen Wochen waren sie aus medizinischer Sicht über den Berg. dass wirklich alle Mädchen überlebten, war eine Weltsensation. Vergleichbar mit der Mondlandung. Die Kinder wurden schnell zu Superstars. Und zu den Geburtstagen rückten ab jetzt Kamerateams der Wochenschau British Pathé an.
May the 28th, 1936. And the most famous little girls in the world are putting party frocks on for their second birthday. But it's a pity they can't read the thousands of greetings that have come to them from all over the world.
Über die Kinder, die sogenannten Dionne Quins, wurden Lieder geschrieben und im Radio gespielt.
50 chubby tiny toes, every cheek a red.
Und Hollywood hat sich natürlich auch gemeldet. 3 Filme wurden über die Fünflinge gedreht.
No, Doctor, the 5 children. I want to talk to you about the Quins. The Quintuplets.
Sie führten 9 Jahre ein Leben in einem extra für sie errichteten Kindergarten, wo man sie gegen ein Eintrittsgeld hinter einer verspiegelten Glasscheibe beobachten konnte. Da wurden dann für die Zuschauer lustige Tänze aufgeführt.
Well, this is their outdoor dance. Annette is the star of this show. She's heard about the ostrich burying his head in the sand so he can't be seen. So Annette goes down and stays down.
3 Millionen Menschen kamen, um die Kinder zu begaffen, wie im Zoo die Schimpansen. Oder anders gesagt, es wurde viel Geld mit ihnen verdient. Sie selbst allerdings hatten nichts davon. Vieles wurde von ihren Eltern für ein Luxusleben durchgebracht. Von den Mädchen können übrigens heute nur noch tatsächlich 2 ihren 90. Geburtstag feiern. Cécile und Annette, sie leben zurückgezogen in Kanada, in einem Altersheim. In einem ihrer letzten Interviews mit der Presse beschworen sie das, was sie nie hatten. Zitat: Das Schönste, was ein Mensch im Leben haben kann, ist eine glückliche Kindheit.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass eine deutsche Serie momentan Platz 1 beim Streamingdienst Amazon Prime in ganzen 120 Ländern besetzt. Die Rede ist von der Serie Maxton Hall.
Das Maxton Hall College ist nicht einfach eine Schule. Es ist eine der Schulen. Wer dort studiert hat, dem steht die Welt offen. Familien wie die Beauforts haben seit Generationen mehr Geld und Macht als so manches Königshaus.
Dort dreht sich alles um eine schicke Privatschule, an der es ordentlich zur Sache geht. Ruby, eine clevere Schülerin aus einfachen Verhältnissen, gerät ins Visier von James, einem reichen Bad Boy. Die beiden entwickeln eine ziemlich komplizierte Liebesbeziehung voller Drama und Geheimnissen. Die Hauptdarsteller Ruby und James können sich am Anfang nämlich überhaupt nicht leiden. Erst im Laufe der Geschichte finden die beiden zueinander.
James Beaufort verkörpert alles, was an der Welt der Reichen nicht stimmt. Überdimensioniertes Privileg, Arroganz und Ignoranz.
Hey. Was du in Suttons Büro gesehen hast, ist nie passiert.
Du bist ein noch größerer Arsch, als ich dachte.
Ein echter Mix aus Intrigen, Romantik und Highschool-Wahnsinn.
Keine Ahnung, was du vorhast, Belle. Aber das ist mir inzwischen auch egal. Jemand wie du kann jemand wie uns nichts anhaben.
Zeig den Idioten da, wer Ruby Bell ist.
Das Besondere an Maxton Hall ist jedoch, dass man überhaupt nicht erkennt, dass es eine deutsche Produktion der UFA ist. Das Setting ist in England angesiedelt, Schuluniform, altes Schulgebäude und das Ziel der Schüler, in Oxford angenommen zu werden. Die Geschichte basiert auf dem Bestseller-Roman Save Me der deutschen Autorin Mona Kasten. Und das Lied zu Save Me, das kommt aus Holland von der Gruppe Cloud. Die kannten zwar das Buch nicht und auch nicht die Autorin, aber sie haben das Lied trotzdem, und zwar ein paar Jahrzehnte vorher, einfach schon mal gesungen.
Save me, take me away to the moon.
Ich wünsche Ihnen einen leichten, einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.